So, bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich euch bitten, dass ihr nicht gleich die Türen zumacht, die innerlichen, wenn ihr jetzt den Weihnachtsbaum seht. Ich werde keine Weihnachtspredigt halten, ich mache auch keine Werbung für Weihnachten und ich werde auch keine Werbung für Weihnachtsbäume machen. Denn unterm Strich ist es mir ehrlich gesagt völlig wurscht, ob ihr zu Hause einen Weihnachtsbaum habt oder nicht. Ich habe dieses Bild deswegen gewählt, weil es dennoch mit dem Thema der heutigen Predigt zu tun hat. Es ist ja so, wenn man in adventistischen Kreisen ein Bild eines Weihnachtsbaumes zeigt, dann gibt es verschiedene Reaktionen. Es gibt Menschen, die denken an Weihnachten und freuen sich. Es gibt Menschen, die denken gar nichts. Und es gibt Menschen, die fühlen sich provoziert. Weil natürlich in adventistischen Kreisen wir mit dem Weihnachtsbaum Weihnachten verbinden. Und Weihnachten ja eher so ein bisschen heidnischen Hintergrund hat. Auch der Weihnachtsbaum sicherlich historisch gesehen einen heidnischen Hintergrund hat. Und wir eigentlich damit nichts zu tun haben wollen. Das Interessante ist, welche Wirkung ein und dasselbe Bild machen kann. Also verschiedene Menschen schauen sich dasselbe Bild an und empfinden völlig unterschiedliche Dinge damit. Und das ist eigentlich das Thema unserer heutigen Predigt. Und zwar geht es um den Unterschied zwischen Wahrnehmung und Wahrheit. Ich will euch auch jetzt keine neue Wahrheit über Weihnachtsbäume predigen, weil das ist nicht unser Thema. Aber unser Thema ist, ich nehme etwas wahr mit meinen Sinnen, mit den Augen, mit den Ohren, mit unseren menschlichen Sinnen und schlussfolgere etwas daraus. Und wie gehe ich eigentlich dann damit um? Diejenigen, die sich vom Weihnachtsbaum provoziert fühlen, muss man die Frage stellen, warum fühlst du dich provoziert? Diejenigen, die das toll finden, muss man fragen, warum findest du das toll? Und die meisten von uns werden höchstwahrscheinlich feststellen, Weihnachten gilt ja so ein bisschen als das Fest der Kinder auch, ne? Kinderaugen leuchten und Geschenke und Familie und alles toll, dass das auch viel mit unserer Kindheit zu tun hat. Wie bist denn du erzogen worden? Wie bist du sozialisiert worden? Was haben dir deine Eltern beigebracht, welche Haltung du gegenüber zum Beispiel Weihnachten einzunehmen hast? Und wenn du von adventistischen Eltern erzogen wurdest, die vielleicht auch eine bestimmte adventistische Vergangenheit hinter sich haben, dann bist du vielleicht ablehnend gegenüber dem Weihnachtsbaum eingestellt oder eben auch nicht. Aber es hat viel wirklich damit zu tun, wo kommen wir eigentlich her und wer hat uns beeinflusst. Und heute geht es tatsächlich um Wahrnehmung und Wahrheit und um die Frage, ist das dasselbe? Ist das, was ich sehe, wirklich Wahrheit? Ist das, was ich höre, Wahrheit? Oder gibt es da Unterschiede? Und was gibt es da vielleicht zu beachten? Und wir leben ja momentan in verrückten Zeiten, also es ist nicht nur so, dass jetzt gerade mal ausnahmsweise Adventszeit ist, sondern es ist ja auch Wahlzeit. Also wir sind ja mitten im Wahlkampf durch verschiedene Dinge, die sich da ereignet haben, die nicht vorgesehen waren, aber die halt mal passiert sind. Die Ampel aus ist übrigens Wort des Jahres geworden in dieser Woche, zum Wort des Jahres gewählt worden. Ampel aus. Kann man machen, muss man aber nicht. Jedenfalls, das ist der Grund, warum wir jetzt im Wahlkampf sind. Ne? War eigentlich nicht so vorgesehen, die hätten ja noch ein Jahr gehabt, ist halt schief gegangen. Es wird ein bisschen politisch heute. Ich werde für keine Parteiwerbung machen. Ich werde euch nicht versuchen zu beeinflussen, weil das hier ein Podium ist, wo wir Gott dienen und keine politischen Floskeln von uns geben. Ja? Aber Politik umgibt uns, umgibt unseren Alltag. Und was macht Politik mit uns? Und wirkt vielleicht die Politik auch auf unsere Wahrnehmung ein? Die Medien und all diese ganzen Geschichten. Und darüber möchte ich heute mit euch kurz nachdenken. Wir haben ja im Moment, nehmen wir ja diese Lektion durch. Bei uns, bei den Jungen sieht es ein bisschen anders aus, aber das Thema ist dasselbe. Es geht gar nicht um das Johannesevangelium, sondern da steht noch was in weiß klein drüber. Könnt ihr mal hier vorne ein bisschen dunkler machen? Ich finde, das ist zu hell. Kannst auch ausmachen, ich komme hier klar ohne Licht. Da steht in... Seht ihr das? Passt doch, oder? Passt schon. Alles gut, ist eh keine Sonne. Das ist ein Wochenlicht. Steht in kleinen Weiß drüber, Jesus im Johannesevangelium. Das ist unser spezielles Thema. Es geht eigentlich gar nicht so um das ganze Johannesevangelium, sondern wie stellt Johannes Jesus dar? Und ich habe euch zum Thema Wahrnehmung und Wahrheit mal drei Johannes-Zitate gezeigt. Jesus sagt ja ausgerechnet im Johannesevangelium, dass er die Wahrheit ist. Die Frage ist, wie wird Jesus wahrgenommen? Und hier sehen wir zum Beispiel Nathanael, Johannes 1, Vers 46. Aus Nazareth kann Gutes kommen. Ne? Da wird er, komm, zeigen dir den Messias und so weiter. Und das ist doch der aus Nazareth. Und dann denkt er sich die Stelle, weil Nazareth war damals verschrien. War eine Stadt mit schlechtem Ruf. Und jetzt kommt da jemand aus Nazareth und ausgerechnet, der soll der Messias sein. Aus Nazareth kam ja noch nie was Gutes. Ich bin voll von Informationen, die mich zu einem bestimmten Urteil verführen, nennen wir es auch gerne Vorurteil. Und das behindert mich, zunächst einmal offen zu sein für das, was von dieser Gegend kommt. Das erleben wir heute auch. Brauchen wir nicht reden. Ne? Jetzt war ja wieder in den Medien, einen 37-jährigen Iraker in Augsburg wurde festgenommen, weil man zuerst dachte, dass der einen Anschlag auf den Augsburger Christkindlesmarkt ausüben will. Was sich aber herausgestellt hat, war, dass er das gar nicht vorhatte. Aber er hatte Verbindungen zum Islamischen Staat. Also der hat wohl gegoogelt und das, heute weiß ja jeder, was du googelst. Ne? Also weiß wirklich jeder, also musst nur schauen. Und dann hat man festgestellt, der hat sich sehr oft auf diesen Seiten aufgehalten. Also er war scheinbar extremistisch auch. Und deswegen hat man ihn verhaftet, weil das ja verboten ist. Gerade wenn man sowas auch verbreitet, solche Informationen, das ist hier verboten. Und deswegen wartet er jetzt auf seine Ausreise, auf seine Unfreiwillige. Aber das ist so dieses Iraker, ne, islamischer Staat, Islam, alles dies mit den langen Bärten da. Die sind alle so gefährlich. Und du weißt, und jetzt stell dir vor, du hast einen langen schwarzen Bart, bist gar keiner. Ne? Aber du gehst zum Nürnberger Christkindlesmarkt und hältst dich da wegen lange auf. Und wirst plötzlich verhaftet, weiß ja nie, ne? Hast du eine Bombe und so, ne? Zieh mal deine Jacke aus. Das ist halt einfach, du siehst was und derjenige, der dich sieht, verbindet mit dem, was er sieht, bestimmte Wahrheiten. Das muss ja lange nicht wahr sein. Wahrnehmung und Wahrheit, das ist meine heutige These, ist nicht dasselbe. Und trotzdem wird es von vielen Menschen wird die Wahrnehmung als Wahrheit akzeptiert. Was ich sehe, sehe ich und damit ist es Fakt. Nächstes Zitat, da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Das ist die Geschichte, wo Jesus sagt, ehe Abraham war, bin ich. Und jetzt sehen die da jemanden vor sich stehen, der vielleicht 30 Jahre alt war, 32, und denken sie, kann nicht sein. Ja, du bist ein junger Mann und du kannst nicht schon da gewesen sein, bevor Abraham war, weil der ist ja schon ewig tot. Geht also nicht. Wir sehen also, was ich sehe, muss nicht unbedingt das sein, was ich meine, dass es ist. Johannes 20, Vers 29, klassisches Beispiel. Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Das ist die Geschichte, wo Thomas sagt, wenn ich meine Hand nicht in seine Wunden gelegt habe, glaube ich nicht, dass er da ist. Und dann kommt er ja wieder und Thomas darf seine Hand in die Wunden legen und darf ihn betasten. Und dann kommt er zu dem Spruch, mein Gott und mein Herr, und dann sagt Jesus, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen, und doch glauben. Und ich stelle mir die Frage, hat Jesus vielleicht hier ganz absichtlich den Sehsinn kritisiert und sagt, der Glaube soll nicht von dem abhängen, was ihr mit dem Auge seht. Das kann jeder. Und trotzdem ist nicht immer das, was man aufgrund dessen, was man sieht, glaubt, auch wirklich ein guter Grund zu glauben. Und über das Thema will ich mich heute mit euch unterhalten und ich werde Dinge hinterfragen, die ihr noch nicht hinterfragt habt, da bin ich mir vollkommen sicher, oder die meisten von euch nicht hinterfragt haben, die Gesellschaft nicht hinterfragt und sowas stört mich immer. Es stört mich, wenn man Dinge für selbstverständlich nimmt und nicht mehr hinterfragt, weil dann können die selbstverständlichen Dinge machen, was sie wollen, man hinterfragt sie einfach nicht mehr. Und das ist nicht gut. Ist auch in der Gemeinde nicht gut. Hinterfragt euren Glauben. Nicht kritisiert ihn, sondern hinterfragt ihn. Wo kommt eigentlich meine Glaubensauffassung her? Wo ist das Fundament dessen, was ich glaube? Das kann nicht die Antwort sein, das habe ich halt schon immer geglaubt. Meine Eltern haben mir das so erzählt und es war halt immer so und alle in der Gemeinde sagen das so. Das ist kein Fundament für den Glauben. Das Fundament ist das Wort. Wo steht es denn geschrieben? Oder eine Erfahrung. Ich habe eine Erfahrung gemacht. Aber nicht, ne? Onkel Ludwig sagt, das ist so, dann ist er dort auch so. Das ist kein Grund, dafür, das ist kein Glaubensgrund. Ist halt einfach so. Ich sagte euch ja bereits, wir leben in interessanten Zeiten. Und wenn ihr ein bisschen die Medien verfolgt, seht ihr sowas oft. Ne? Momentan ist ja die AfD schwer in der Kritik. Dafür gibt es auch wirklich mehr als einen Grund. Und deswegen sehen wir immer wieder Demonstrationen, wo so Schilder hochgehalten werden, Deutschland ist demokratisch, nicht ekelhaft. Hier unten kann man auch mal machen. Man sieht auch bei solchen Demos immer mal sehr gern den Regenbogen da hinten. Ihr seht den ja da oben. Das sieht man immer bei solchen Demos. Sah man auch bei Anti-Corona-Demos, sah man auch, der Regenbogen ist immer irgendwie da. Das ist für alles gut. Aber sei es drum. Jedenfalls, hinter die AfD werden viele Fragezeichen gesetzt. Und das ist auch in Ordnung, kann man machen. Ich will dazu auch meine Meinung gar nicht sagen, weil die auch hier gar keine Rolle spielt. Ich setze heute ein anderes Fragezeichen. Warum setzen wir hinter die Demokratie kein Fragezeichen? Wenn jetzt hier der, ich weiß nicht, wie ihr drauf seid, aber wenn hier die Falschen sitzen, stecke ich in der Schublade, der Wolfgang ist ein Reichsbürger. Der will wieder das Kaiserreich zurückhaben und so, der mag keine Demokratie, das habe ich ja gar nicht gesagt. Ja? Sondern ich sage nur, warum setze ich mal hinter die Demokratie kein Fragezeichen? Jetzt werden viele denken, wieso, eine Demokratie ist doch klasse, Freiheit, ne? Viele von euch kennen den Ceausescu noch, ne? Da gab es das nicht, mit Demokratie, mit Freiheit, musstest aufpassen, was du sagst, Witze waren verboten, zumindest bestimmte. Ihr wisst, dass das belastend ist. Also viele von euch haben das am eigenen Leib erlebt, dass eine Diktatur sehr belastend sein kann. Egal, ob sie sozialistisch oder was auch immer ist. Oder kommunistisch, nenn es wie du willst, Diktatur kann wehtun. Und deswegen stellen sich vielleicht jetzt viele die Fragen, was hat denn der Fuchs jetzt da schon wieder mit der Demokratie? Der hätte mal in Rumänien leben sollen. Da hätte ich vielleicht gesagt, ja, du hast ja recht, aber trotzdem setze ich hinter die Demokratie ein Fragezeichen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich ein unbescheidener Mensch bin. Sondern das hat ganz andere Gründe. Und denen möchte ich heute mal hinterhergraben, diesen Gründen. Weil wir dürfen die Demokratie nicht als selbstverständlich nehmen. Und das tun leider viele bei uns. Mit der Demokratie verbindet man zum Beispiel das Wort Freiheit. Dazu zählt auch die Pressefreiheit. Ne? Du darfst der Presse nicht vorschreiben, was sie schreibt oder sagt oder zeigt. Das ist ein sehr hohes Gut, extrem hoch. Besonders extrem hoch war das 2015, und zwar in Frankreich. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. Es gibt in Frankreich ein Magazin, das heißt Charlie Hebdo. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal gehört. Das ist ein Satire-Magazin und sehr bekannt dafür, dass sie in der Regel obszöne Bilder bringen. Du musst lange suchen im Internet, um ein Titelbild von Charlie Hebdo, eine Karikatur zu finden, die nicht obszön ist. Wirklich lange suchen. In der Regel ist sie obszön. Also wirklich, es werden alle Schamschwellen überschritten. Wirklich. Und gerne in Verbindung mit Gott, mit Mohammed, mit Allah oder was. Also gerne mit religiöses Symbol und dann ein bisschen Obszönität hinterher. Ich habe ein religiöses Symbol gefunden, das schauderhaft ist, aber nicht obszön. Deswegen zeige ich es euch und stelle die Frage, brauchen wir so eine Pressefreiheit? Es ist diesmal nicht Mohammed, der hier karikaturiert wird, sondern Jesus Christus am Kreuz. Und ich stelle mir tatsächlich die Frage, wer um Himmels Willen auf dieser Welt braucht so eine Freiheit? Da werden Gefühle von Menschen verletzt, die mit Jesus am Kreuz ihr Leben verbinden. Die sagen, das ist mein Heiland und den stelle ich so nicht dar. Wer braucht das? Wem hilft das wirklich? Wessen Leben macht das besser, dass man so eine Karikatur hat? Und rechts daneben seht ihr das Bild von dem Attentat am 7. Januar 2015. Bestimmte strenggläubige Muslime haben das nicht lustig gefunden. Nicht dieses Bild, sondern eins mit Mohammed, das ich hier nicht zeige, weil es obszön war. Und haben die Redaktion von Charlie Hebdo überfallen und mal ein paar Journalisten getötet. Danach kam der große Aufschrei der westlichen Welt, je suis Charlie, ich bin Charlie. Alle möglichen Leute, wahrscheinlich auch Regenbogenfahnen schwingende Menschen, haben dann gesagt, ich bin Charlie. Und haben sich damit solidarisiert mit diesem Satiremagazin und sagen, wir verteidigen die Freiheit und gegen den IS. IS bin ich auch kein Freund von, ihr wahrscheinlich auch nicht. Aber die Frage ist, hätten man nicht Menschenleben schützen können, wenn man darauf verzichtet hätte, auf diese Art von Freiheit? Und wäre die Welt deswegen ärmer, wenn es dieses blöde Magazin nicht geben würde? Ich glaube nicht. Aber gut, sei es drum. Also auf gut Deutsch ist diese sogenannte Freiheit, für die die Demokratie immer eintritt, wirklich ein gutes Gut, indem man sie überhaupt nicht mehr kritisiert und hinterfragt, ist Freiheit absolut. Und das sind so diese Dinge, hinter die ich eigentlich immer eine Fragezeichen setze. Und ich stelle mir die Frage, müsste nicht jemand hergehen, die Freiheit begrenzen? Und dann ist die nächste Frage, wer soll denn das machen? Ganz schwierig zu beantworten. Sind diese Dinge wie Charlie Hebdo und andere nur Auswüchse von der Demokratie, also von einem ansonsten sehr guten System und das nur so ein paar Ausnahmen hat, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so gut? Oder ist die Demokratie vielleicht grundsätzlich ein Problem? Und da habe ich mir die Frage gestellt, was sagt eigentlich die Bibel zur Demokratie? Denn die Demokratie gibt es, entgegen der Meinung von den vielen Menschen, nicht erst seit der Französischen Revolution oder seit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Die Erfinder der Demokratie sind die antiken Griechen. Und die gab es schon, bevor Jesus auf der Welt war. Da gab es schon Demokratie. Und da muss es doch was geben in der Bibel, wo irgendwas über Demokratie gesagt wird. So direkt gibt es das nicht. Ich habe jedenfalls keinen Vers gefunden, wo steht, Demokratie ist toll oder Demokratie ist blöd. Sowas findet ihr nicht. Das Wort Demokratie gibt es auch gar nicht in der Bibel. Auch im Griechischen nicht. Aber es gibt Aktionen, die würde man sagen, die sind demokratisch. Was gehört zu einer Demokratie für euch dazu? Ganz wichtig.
Mitbestimmung des
Volkes. Wie äußert sich die Mitbestimmung des Volkes? Wann kannst du mitbestimmen, Silke?
Jetzt in diesem Fall bei unserer Demokratie. Bei der Wahl.
Also, Wahlen. Eine Demokratie ohne Wahlen ist irgendwie keine Demokratie. Ja? So, und es gibt tatsächlich in der Bibel Situationen, in denen das Volk das Recht hatte zu wählen. Und ich habe euch zwei Beispiele ausgesucht. Ein alttestamentliches und ein neutestamentliches. Das alttestamentliche finden wir im ersten Buch Samuel. Da heißt es, und sie sprachen zu ihm, da geht es um Samuel selbst, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll nach der Weise aller Heidenvölker. Das heißt, das Volk hat gewählt, ich möchte, und Samuel war sauer, als sie da so mit auf ihn kamen und sagen, aber Gott ist doch euer König. Und das Volk hat gesagt, nö, den König wollen wir nicht, wir wollen einen König wie die Heidenvölker. Wir wollen so sein wie die. Das haben sie gewählt. Also, und das fand ich spannend. Eine Demokratie kann sich selbst abwählen. Das ist demokratisches Recht. Wenn ich wählen kann, kann ich sagen, ich will gar keine Demokratie mehr. Oder ich will keinen Gott mehr. Ich will irgendwas anderes. Ich will so sein wie die. Das haben sie gemacht. Und Samuel wollte nicht. Und Gott hat gesagt, lass sie. Geh auf das Geschrei des Volkes ein. Und ich gebe zwar das Königsgesetz vor, da musste ja Samuel dann vorlesen, wenn ihr einen König wählt, hat der folgendes Recht. Erstens, zweitens, drittens. Er nimmt sich die schönsten Frauen und die besten Söhne und euer bestes Vieh und er wird den Zehnten einkassieren. Lauter so ein Zeug. Wollt ihr den wirklich? Und dann haben sie gesagt, ja. Ja, so einen König wollen wir. Krass, wirklich krass. Das neutestamentliche Beispiel für Demokratie. Als sie nun versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, wen wollt ihr, dass ich euch losgeben soll? Barabbas? Oder Jesus, der Christus genannt wird. Zwei demokratische Aktionen. Das Ergebnis dieser demokratischen Aktionen ist uns bekannt. Im alttestamentlichen Fall wurden eine Reihe von Königen gab es, die schlecht waren und die dazu geführt haben, dass es nordisraelische, also erstens, dass es eine Spaltung gab. Das war gleich der dritte König, war schon gleich derjenige, der Rehabeam und Jerobeam, da fing das schon an, Nordreich, Südreich. Das Ergebnis war, Nordreich wird von den Assyrern erobert und entsprechend kulturell aufgelöst. Südreich ein bisschen später wird durch Nebukadnezar überfallen und die Elite wird halt nach Babylon verschleppt. Und die neutestamentliche Variante der Demokratie, wo die hingeführt hat, das wissen wir alle, zum Tod des Sohnes Gottes am Kreuz. Also nicht wirklich, wo man sagen kann, wow, das war gut, dass die demokratisch waren. Also das Ergebnis ist hier anzuzweifeln von der Güte her. Kommen wir mal zu unserem heutigen. Ich nehme mal die älteste moderne Demokratie der Welt. Bitte nicht die älteste Demokratie, die älteste moderne Demokratie der Welt. Wisst ihr, wer das ist? Welches Land? Die USA. Also nicht Frankreich. Frankreich war 10 Jahre später. Die USA waren 1774, 4. Juli 1774, die Unabhängigkeitserklärung und damit der erste demokratisch moderne, demokratische Staat der Welt. Danach kamen erst die Franzosen. So, jetzt beschäftigen wir uns jetzt mal eine kleine Weile mit diesem Amerika. Ja, mit dem werden wir leider wieder im nächsten Jahr konfrontiert werden. Dieses Bild zeigt uns, Demokratie schützt nicht vor Wahnsinn. Demokratie ist kein Garant dafür, dass vernünftige Dinge passieren. Überhaupt nicht. Die wollen den wirklich. Also die Mehrheit will diesen Menschen, der uns noch sehr beschäftigen wird die nächsten 4 Jahre, davon gebe ich euch Brief und Siegel, mehr als uns lieb ist, bis er euch da oben raushängt. Weil die Medien werden ihm wieder genau die Bühne schenken, die der Mann braucht. Sie werden ihn nicht ignorieren, weil dafür sind die Medien zu blöd. Weil wenn du den Mann ignorierst, dann bestrafst du ihn. Der Mann braucht eine Bühne, egal ob die gut oder schlecht ist. Der braucht Kamera, der braucht Schlagzeile. Und das kriegt er. Krass finde ich das. Eigentlich müsste man ihn ignorieren. Nie schreiben über ihn. Alle Kameras aus, wenn er Deutschland besucht. Das würde mich mal interessieren, wie er dann reagieren wird. Wahrscheinlich würde er wahnsinnig werden. Aber gut, also Demokratie heißt nicht automatisch, das, was da passiert, ist gut. Ist vernünftig, nachhaltig, zukunftsträchtig, zum Wohle der Menschen. Sondern Demokratie kann auch mal richtig bescheuert sein. Was sagt eigentlich die Bibel zu diesem Land? Und wir wissen, zu dem Land sagt sie was. Sie benutzt nicht das Wort Vereinigte Staaten von Amerika, aber wir Adventisten haben ja da unsere Meinung und ich glaube, die ist gut fundiert. An was denke ich? Wo finden wir die USA in der Bibel? In der Offenbarung, wo da?
Daniel.
Moment, in der Offenbarung oder in Daniel? In Daniel eigentlich nicht. In Daniel nicht, interessanterweise. Aber in der Offenbarung. Wo in der Offenbarung finden wir die USA? Nach unserem Verständnis. Das Tier aus dem? Nicht ganz. Aus der Erde. Denn das Tier aus dem Meer ist nach unserem Verständnis das Papsttum. Und das Tier aus der Erde, mit diesem Event, dieses, wie hier, ja, also auf gut Deutsch gesagt, das so Hörnchen hat wie ein Lamm. Aber damit ist es bei dem Tier ja noch nicht getan. Was hat das für ein zweites Merkmal, dieses Tier? Könnt ihr ja nachlesen, Offenbarung 13, Vers 11. Wollen wir es mal aufschlagen? Komm, schlagen wir mal auf. Genau. Also komm, lass uns mal die Offenbarung 13 aufschlagen. Wird ja noch mal Zeit, dass wir mal mindestens einen Text hier heute mal aufschlagen. Offenbarung 13. Ein spannendes Kapitel. Müssen wir mal öfter drüber sprechen, finde ich. Also wenn ihr mal die Offenbarung aufschlagt und da das Kapitel 13. Und das Kapitel fängt mit dem Tier aus dem Meer an. Na? Dann wird das erzählt. Das ist dieses Kapitel, wo dann steht, dass dieses Tier ja auch schon eine Todeswunde bekommen hat und wie durch ein Wunder geheilt wurde und die ganze Welt staunt vor diesem Tier, weil es geheilt wurde. Und dann kommt dann, ab Vers 11 heißt es dann, und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte 2 Hörner gleich einem Lamm und es redete, Johannes völlig richtig, wie ein Drache. Und das passt nicht zusammen. So ein niedliches Tier und es macht sein Mäulchen auf und da kommt ein Schrei oder ein Lärm oder vielleicht noch eine Flamme oder keine Ahnung, ne? Grisou, der Drache, hat ja Feuer gespeit. Also, das passt nicht zusammen. Und meine Frage an euch ist folgende. Wenn ein Wesen anders aussieht, als es eigentlich ist, insbesondere wenn ein Wesen harmlos aussieht, aber gefährlich ist, wie nennt man das, dieses Phänomen? Wenn jemand sich anders gibt, als er eigentlich ist, wie nennt man das?
Der Wolf im Schafspelz.
Ja, und jetzt mal biblisch ausgedrückt, wie nennt man dieses Phänomen? Wenn jemand so fromm oder lieb daherkommt? Heuchelei. Über dieses Tier ist viel geschrieben worden, von Ellen White, von anderen Pionieren, von heutigen Theologen. Es wird über die Hörner diskutiert, warum 2 Hörner und überhaupt. Ich möchte das gar nicht so vertiefen. Für mich ist dieses Tier der Inbegriff von Heuchelei. Da taucht etwas Heuchlerisches auf. Und wenn dieses Tier die USA ist, dann ist die USA eine heuchlerische Nation. Die Frage ist, das ist immer eine steile These. Sind die USA Heuchler? Ich will jetzt nicht den Amerikaner als sich, will ich überhaupt nicht. Aber die Nation, wie sie sich gibt, wie sie sich verhält, ist das Heuchelei. Und da möchte ich euch ein, zwei Beispiele nennen. Ich könnte den ganzen restlichen Tag verwenden damit, um euch zu beweisen, dass das so ist. Und ich gebe euch mal ein, zwei Beispiele. Die meisten von euch können sich noch daran erinnern, ein paar wenige vielleicht noch gar nicht mehr so, weil es eben schon über 20 Jahre her ist, dass ein Mann, George W. Bush, ehemaliger US-Präsident und Alkoholiker, muss man einfach sagen, der Mann hat gesoffen, der bezeichnete am 29. Januar 2002 diese drei Länder, die hier aufgeführt sind, Nordkorea, Iran und Irak, als die Achse des Bösen. Die Amerikaner sind ja dafür bekannt, George W. Bush ist ja auch dafür bekannt gewesen, dass man gerne auch vor laufender Kamera betet. Dass man sich also so ein bisschen, ne, schwören auf der Bibel und so, lauter so ein Zeug, also alles so ein bisschen fromm wird. Und deswegen agiert man auch sehr gerne mit religiös beladenen Begriffen. Der Welt nicht umsonst, die Achse des Bösen, das Böse. Und wo befinden sich von den USA aus gesehen, also wenn ich einen Kompass hinhalte, in welche Richtung muss ich schauen, um nach Nordkorea, Iran und Irak zu gucken? Norden, Süden, Osten oder Westen? Osten. Und dieser Osten wird uns heute noch beschäftigen. Es ist immer der Osten, auf den der Westen schaut. Denn wir sind ja der Westen. Also wir sind ein kleiner Teil vom Westen, aber wir gehören dazu. Das heißt, Nordkorea, Iran und Irak sind die Achse des Bösen. Das Ergebnis dieser Kampagne war, dass kurze Zeit später der Irak eingeäschert wurde. Muss man einfach so sagen. Die sind platt gemacht worden. Nach allen Regeln der Kunst. Warum so eine brutale Aktion? Und das ist das, was ich meine, wovon die meisten von euch sich noch erinnern können, manche nicht mehr, weil sie da noch gar nicht auf der Welt waren. Das Urereignis, was den Mann so böse gemacht hat, diesen Bush so sauer und so wütend war, der Anschlag auf die Twin Towers in New York. Da sind, ihr wisst es noch, die es erlebt haben, zwei große Düsenflugzeuge sind in diese beiden Twin Towers, die es ja nicht mehr gibt, im World Trade Center eingeschlagen. Und die Piloten waren, ich glaube es, weiß es aber nicht, tatsächlich Leute aus der Gegend von Mirak, irgendwie was Islamisches, also was Böses, und die sind da reingedonnert. Und das war im Grunde genommen die Aktion, die dazu geführt hat, dass einige Zeit später einige hunderttausend GIs und andere verbündete Soldaten einmarschiert sind und Irak den Boden gleich gemacht haben. Mir war einiges nicht bewusst, was ich aber jetzt durch Recherche gefunden habe und mit euch teilen möchte. Im Irak, man weiß gar nicht, wie viele Menschen gestorben sind bei der Aktion, die Zahl schwankt zwischen 200.000 und 1 Million Tote. Die Wahrheit liegt höchstwahrscheinlich in der Mitte, 500.000. Bei dem Anschlag auf die Twin Towers sind knapp 3.000 Menschen gestorben. Ich möchte eines von Anfang an vermeiden. Wir werden jetzt noch ein paar mehr Zahlen sehen. Ich möchte nicht die Toten und die Toten gegeneinander aufwiegen. Es ist egal, ob einer ermordet wird oder ganz viele. Mord ist schlimm. Und ich will das auch gar nicht relativieren, aber andere tun's. Andere relativieren das. Und zwar in einer perfiden Art und Weise, die ich nicht unterstütze und gegen die ich mich einfach zur Wehr setze. Also, im Irak fallen 200.000 bis 1 Million Menschen, die wahrscheinlich gar nicht mal wussten, wo Washington oder New York liegt. Die auch sicherlich nicht mitgeplant haben an dem Flugzeugattentat auf das World Trade Center. Und die vielleicht auch den Islamischen Staat gar nicht mal so toll finden. Weil der nämlich ganz schön chauvinistisch ist. Gerade Frauen, die da in diesen Gegenden leiden unter Unterdrückung, finden das manchmal nicht so toll, was die treiben. Aber sie sind gestorben. Wir haben ein ähnliches Phänomen ganz aktuell und da erinnern sich alle von euch, weil wir das gerade erleben. Und das Phänomen findet in Israel statt oder in Gaza, der sogenannte Gaza-Krieg. Am 7. Oktober 2023, also vor etwas mehr als einem Jahr, wurde Israel überfallen durch die Hamas, diese Organisation. Und dabei sind 1.139 Menschen getötet worden. Wikipedia, das ist jetzt ja nicht unbedingt meine erste Adresse, aber nichtsdestotrotz, ich habe Wikipedia mal gegoogelt, bezeichnet dieses Attentat als den größten Massenmord an den Juden seit dem Holocaust. Ich finde es krass, das eine mit dem anderen zu vergleichen. Der Holocaust ist eine andere Liga, muss man einfach sagen. Aber nichtsdestotrotz, der größte Massenmord an Juden seit dem Holocaust, diese 1139 Toten, es gibt dann noch ein paar hundert Gefangene, die ja zum Teil ja immer noch in Gewalt der Hamas sind. Die Reaktion der Israelis, angeführt durch in erwiesenermaßen kriminellen Netanyahu, der ja, wenn er nicht Präsident wäre, im Knast wäre, die sieht so aus, dass man den Gazastreifen überfällt und 44.000 Menschen dem Tode überführt und 105.000 Verletzte erzeugt. Und ich stelle mir die Frage, ist ein amerikanisches Leben mehr wert als 100 irakische Leben und ist ein jüdisches Leben mehr wert als 100 Hamas-Leben oder palästinensische Leben in Hamas-Palästina? Ist das so? Kann man das so sagen? Nein, kann man natürlich nicht, weil beides Menschen sind und ich glaube auch, dass beide von demselben Gott erschaffen wurden. Auch wenn die nicht an diesen Gott glauben, das spielt jetzt mal keine Rolle. Aber Gott hat alle erschaffen. Und weil Gott Liebe ist, liebt er auch alle. Auch wenn sie ihm vielleicht nicht nachfolgen. Es sind auch viele Amerikaner, die ihm nicht nachfolgen. Und auch viele Juden, die keine Juden sind. Israel zählt zu einem der weltlichsten Staaten überhaupt. Die wenigsten Israelis sind gläubige Juden. Das ist uns gar nicht so bewusst. Wir denken alle, das sind alles Juden. Ja, die mögen beschnitten sein und sonst was, aber die haben mit dem Glauben fast nichts zu tun. Das sind nur noch ganz wenige, die in Israel wirklich gläubig sind. Wusste ich auch nicht. Aber das spielt jetzt auch gar keine Rolle. Sondern es sind immer dieselben. Der haut mir auf die rechte Wange und ich schlage ihm nicht auf die linke, sondern ich bringe ihn um. Das ist die Aktion der sogenannten demokratischen Welt, deren Rechte und Grundnormen wir mit allen Mitteln meinen müssten zu verteidigen. Und das ist nicht okay, finde ich. Aktuelles Beispiel, ich habe mal links das Bild gelassen von dem Irakkrieg und stelle ihm einen anderen Krieg gegenüber, das ist der Ukraine-Krieg. Bitte beachtet, der Irakkrieg hat 6 Wochen gedauert. Also die Amerikaner brauchen 6 Wochen, um 1 Million Menschen zu töten. Die Russen haben in 3 Jahren 12.000 ukrainische Zivilisten getötet. Das ist beides nicht okay. Ich will ja auch gar nicht die Russen verteidigen. Bin auch kein Putin-Versteher oder sonst was. Darum geht es mir nicht. Es geht mir um was anderes. Unsere Medien bezeichnen das Linke als Krieg und das Rechte als Völkermord. Und das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Deswegen muss man Putin nicht mögen und auch nicht verteidigen. Aber wenn Putin Völkermörder ist, sind es die Amerikaner auch. Aber in unseren Medien wird niemals behauptet, die Amerikaner sind Völkermörder. Das käme keiner auf die Idee. Und es gibt noch ein letztes Beispiel, das mal nichts mit Amerika, sondern mit uns selbst zu tun hat, mit unserer eigenen Geschichte und wie wir damit umgehen. Sehen wir das, glaube ich, Nürnberg sogar, da links der Nazi-Aufmarsch. Und mit Nazis verbindet man Holocaust. Auch zu Recht. 6 Millionen Juden wurden bestialisch umgebracht, auf verschiedenste Art und Weise. Die Nazis hatten da relativ viel Fantasie. Und das hat unser Bewusstsein, unser deutsches Bewusstsein, unsere Kultur stark geprägt. Wenn zum Beispiel ein Bundeskanzler Scholz nach Israel fährt, als der Hamas dann die Israeliten überfallen hat und als erstes sagt, wir stehen fest auf der Seite unserer israelischen Freunde, hat das damit zu tun. Weil wir so eine Art Erbsünde vermittelt bekommen haben von unseren nationalsozialistischen Vorfahren, die ja nicht alle Nazis waren. Übrigens, Hitler hatte nie mehr als 33% bei den Wahlen, nie mehr. Das sind die AfD mittlerweile im Osten schon wieder, also ein bisschen schauen. Nichtsdestotrotz, fühlen sich die Deutschen, zumindest die deutsche Öffentlichkeit, also vertreten durch unsere Politik, dem Staat Israel in besonderer Weise verpflichtet, weil wir eben so etwas Schlimmes hinter uns haben. Und das ist schlimm. Was scheinbar gar nicht schlimm ist, ist was anderes. Damals gab es ein Feindbild und Hitler hat dem Feindbild einen Namen gegeben, der Jude. Der Jude war früher an allem schuld. Auch schon im Mittelalter. Pest kann nur der Jude sein. Ja? Oder Weltwirtschaftskrise in den 20. also vor 100 Jahren, 1900 war der Jude. Ne? Es war immer der Jude. Und die haben ihn so gehasst, die meisten Menschen, diesen Juden, dass eben da auch viele nichts gegen gemacht haben, dass der Holocaust stattgefunden hat, weggeschaut haben, und wie gesagt, das einfach mehr oder weniger akzeptiert haben. Sei es drum. Jedenfalls der Jude. Was ich nicht in Ordnung finde, ist, dass keiner was sagt, dass wir im Moment dabei sind, dasselbe wiederzumachen. Nur der kriegt einen anderen Namen, der Russe. In Nürnberg wurde von Tschaikowski wurde was aufgeführt, ne, und die hatten ein Riesenproblem, weil das ja ein Russe war, der Tschaikowski. Also alles, was russisch ist, ist böse. Also ich warte noch auf die russische Bücherverbrennung, die wir demnächst haben. Also alle Russen sind irgendwie böse. Der Russe. Und was wir in dem Zusammenhang, und kein Mensch sagt was, wenn wir sagen, 6 Millionen tote Juden sind furchtbar, sagt keiner was, warum 27 Millionen tote Russen nicht furchtbar sind. Denn das haben die Nazis auch gemacht. Und von den 27 Millionen toten Russen sind 16 Millionen Zivilisten. Das heißt, warum haben wir keine besondere historische Verantwortung auch den Russen gegenüber? Nur weil die jetzt so ein komisches System haben, Kommunismus, und das muss man ja nicht mögen. Aber die haben viel gelitten. Und es ist aber völlig egal, wenn wir sagen, der Russe war's. Und ihr müsst mal Medien anschauen, wenn irgendwo was schief geht, jetzt war wieder so ein Datenkabel oben in der Ostsee, ist wieder durchtrennt worden, der Russe war es. Es hat sich herausgestellt, dass es wahrscheinlich nicht so ist, waren wahrscheinlich chinesische Schiffe, die drüber gefahren sind. Wissen wir nicht, mir ist es aber echt wurscht. So können wir nicht machen, so können wir nicht arbeiten. Und ich stelle mir die Frage, warum ist das so? Warum ist das so? Wenn wir nochmal an die Offenbarung denken. Die Offenbarung nennt uns zwei Problemzonen auf der Welt. Repräsentiert durch zwei Tiere. Das Tier aus dem Meer, was ja nach unserem Verständnis für das Papsttum steht. Und das Tier aus der Erde, was nach unserem Verständnis für die USA steht. Und beide arbeiten ja miteinander. Also eigentlich ist ja der Chef des Papsttums und das Tier aus der Erde ist ja quasi sein Diener. Er bringt ja quasi die Menschen auf der Erde dazu, dieses Tier aus dem Meer anzubeten. Im Moment, muss ich ehrlich sagen, sehe ich es noch nicht so. Also ich könnte mir vorstellen, dass es anfängt interessant zu werden, wenn der nächste Papst ein US-amerikanischer Kardinal wird. Dann glaube ich, könnte es spannend werden. Dann würden Dinge passieren, wo man sagt, was hat der Papst mit Amerika zu tun? Dann hat er ganz viel mit Amerika zu tun. Und wer Amerika ein bisschen verfolgt, zu Zeiten von Ellen White gab es in Amerika nur ganz wenig Katholiken. Heute ist, glaube ich, ein Drittel oder irgendwie sowas der amerikanischen Bevölkerung katholisch. Also die sind relativ stark geworden. Ich glaube, fast die meisten Richter aus dem Supreme Court sind Katholiken. Wusste ich auch nicht. Ist auch interessant. Ich will jetzt nicht die Katholiken verteufeln. Ich habe ja auch noch Verwandtschaft in dem Bereich. Darum geht es mir gar nicht. Aber im Moment denkt man, was hat der Papst mit Amerika zu tun? Ich glaube, er hat nicht viel damit zu tun. Der jetzige zumindest nicht. Aber wenn du die katholische Szene in den USA anschaust, da gibt es extrem viele radikale Katholiken. Also gerade in der Geistlichkeit. Also US-amerikanische Kardinäle vertreten zum Teil, können wir ein bisschen googeln, vertreten zum Teil Meinungen, die dich stark ans Mittelalter erinnern. Und wie gesagt, schauen wir mal. Ist ja noch offen. Ne? Der jetzige ist ja auch schon alt und gebrechlich und man denkt sich, wie lange wird es noch dauern, bis der nächste kommt. Und die Chancen, weil wie gesagt, früher war das ja immer so, jeder Papst war Italiener. Das ist ja nicht mehr so, das wissen wir ja. Ne? Mit Papst Johannes Paul II. Angefangen, der war Pole, unserer war Deutscher, jetzt der ist Argentinier. Warum nicht mal einen aus den USA? Bin mal gespannt, wie das läuft. Aber ich will jetzt auch gar nicht den Teufel an die Wand malen. Was ich nur sagen will, ist Folgendes. Die Bibel verweist uns eigentlich, wir müssen die Offenbarung tatsächlich auch mal so lesen, wie sie da steht. Der Agitator in Offenbarung 13 ist nicht das Tier aus dem Meer. Das ist zwar da, aber die Hauptperson in diesem Film, den du am häufigsten vor der Kamera siehst, der am meisten Handlung hat, das ist das Tier aus dem Meer. Und der wirkt auf die Menschen ein. Nicht das Tier aus dem Meer, sondern das Tier aus der Erde. Der wirkt auf die Menschen ein und sagt, dass sie ein Bild machen sollen, diesem Tier aus dem Meer. Und dass, wenn sie das nicht tun, dieses und jenes ihnen blüht und so weiter. Das ist die Macht, die auf der Welt tatsächlich agiert. Und wenn wir heute in Deutschland leben, sagt uns die Bibel, Obacht, Schau nach Westen. Da kommt der Gewitter her, aber frag nicht welches. Unsere Medienlandschaft macht genau das Gegenteil. Unsere Politik auch. Schau nach Osten. Da kommt das Unheil her. Und da setze ich ein richtiges Fragezeichen dahinter. Warum lenkt uns alles um Himmels Willen in Richtung Osten und nicht Richtung Westen? Wo wir, wenn wir bibelfest wären, wüssten, da kommt schlechte Wetter her. Nicht da. Und da denke ich mir schon, wenn ihr mal auch die Totenzahlen, die ich jetzt ja absichtlich mit eingeblendet habe, mal seht, vielleicht sind wir tatsächlich schon ein gutes Stück weiter, als wir gedacht haben. Ich will jetzt kein Verschwörungstheoretiker sein, aber das hat schon einen Geschmack für mich. Dass die Welt, in der wir leben, alle uns nach Osten konzentrieren und nach Westen konzentriert sich keiner. Das wird sich nächstes Jahr ändern mit Trump. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Medien sagen, oh, die Bösen sind eigentlich die Amerikaner, sondern der Böse ist Trump, aber der hört auch nach 4 Jahren wieder auf. Das wird uns nerven, das meine ich damit gar nicht. Aber es wird immer so sein, es sind die Russen, es sind die Chinesen, es sind die Nordkoreaner, es sind die Iraker, die Iraner, all die Bösen, die aufgezählt werden, die sind alle im Osten und kein einziger im Westen, obwohl es da auch außer den USA noch viele andere Böse gibt. Wir können mal nach Südamerika schauen, was da momentan abgeht. Da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Wir hätten Grund genug, mal nach Westen zu schauen und auch mal da einen Stacheldrahtzaun aufzubauen, um uns zu schützen. Das machen wir aber nicht. Da machen wir alle Tore auf und dann machen wir alle Tore zu. Das heißt, wir lenken vom eigentlichen Feind ab. Und das finde ich gefährlich. Nochmal kurz zum Thema Demokratie und Wahl. Wir dürfen ja demnächst wieder mit einem stumpfen Buntstift ein Kreuz machen auf irgendeinem Wahlzettel. Ich hätte gern die Wahl gehabt, als es darum ging, ob mein Sohn eingeschult wird oder nicht. Weil sowohl die Silke als auch ich waren davon überzeugt, dass er noch nicht so weit ist und er hätte noch ein Jahr gebraucht. Da hat man uns nicht gefragt. Wo es um das Wohl unseres eigenen Kindes war, hatten wir keine demokratischen Rechte, sondern waren nur noch Zuschauer. Das wäre für mich eine Demokratie, wo ich sage, da würde ich gern mitbestimmen. Da hätte ich gern eine Stimme. Ob ich mein Kreuz jetzt dahin mache und dann 4 Jahre lang mal wieder ausruhe, das ist für mich keine Demokratie. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich könnte ja auch Politiker werden, aber ich glaube, das tue ich mir nicht an. Lass uns das kurz zusammenfassen. Dann sind wir nämlich auch tatsächlich schon durch. Wahrnehmung und Wahrheit war unser Startpunkt. Und ich möchte einfach nur die 4 Punkte euch mitgeben heute. Unsere Wahrnehmung muss nicht mit der Wahrheit übereinstimmen. Das ist auch biblisch belegt. Nicht immer das, was du siehst, stimmt. Also ist wirklich das, was du meinst. Weil alles, was du anschaust, ist sofort mit deiner Interpretation verbunden. Ja? Und dadurch entstehen ja auch Vorurteile. Der Mann hat einen langen schwarzen Bart, oh, gefährlich. Dabei ist das vielleicht gar kein gefährlicher Mensch, sondern ein ganz lieber Mensch. Wissen wir ja alles gar nicht, aber da fallen schon sofort so Vorurteile. Deswegen ist Wahrnehmung und Wahrheit nicht immer dasselbe. Wir Menschen neigen jedoch dazu, an diese Übereinstimmung zu glauben. Ich nehme wahr, also glaube ich. Ist doch so, ich sehe es doch, ich höre es doch, ich habe es doch gelesen. Weil dem so ist, wird von allen möglichen Seiten versucht, unsere Wahrnehmung offensiv oder unterschwellig zu beeinflussen, durch Medien, Werbung, Politik und ich habe auch ganz absichtlich die Kirchen da reingeschrieben. Auch Kirchen beeinflussen natürlich unsere Wahrnehmung. Und darüber versucht man, unser Verhalten zu lenken. Es geht auch schlicht und erweisend um Macht und um Kohle. Also wenn die Medien bzw. die Werbung agiert, da geht es ums Geld. Wenn die Politik agiert, geht es um Macht. Und bei Kirchen wahrscheinlich auch. Nicht umsonst, und jetzt komme ich nochmal auf Johannes 20, Vers 29 zurück, nicht umsonst spricht Jesus diejenigen glückselig, die glauben, ohne zu sehen, also auf gut Deutsch, ihren Glauben nicht von dem abhängig zu machen, was sie wahrnehmen. Denn der Mensch kann Fehlurteile bilden. Obwohl ich was höre, obwohl ich was gelesen habe, obwohl ich was sehe, kann ich eine völlig falsche Schlussfolgerung daraus ziehen und ein Verhalten an den Tag legen, das einfach schlecht ist. Vielleicht noch zum Abschluss. Ich wisst ja, ich war ein paar Jahre bei der Bundeswehr Und ich habe davon ein paar Monate in Hannover verbracht, auf der Offizierschule des Heeres. Und da hatten wir Englischunterricht und da haben wir Besuch bekommen von einem amerikanischen General, Oberst, keine Ahnung, irgend so ein Hostier. Und ich habe mir nicht viel gemerkt von dem, was der erzählt hat. Er hat ein bisschen erzählt, er war in Vietnam im Krieg noch im Einsatz gewesen, hat da ein bisschen erzählt, wie das so ist im Krieg. Wenn das so ist, wenn du so dich versteckst, ganz ruhig bist und plötzlich so eine Tarantel über deine Hand krabbelt. Und da die Feinde dann dir vorbeilaufen, kannst du ja nicht schreien, ne? Oder kannst du draufschlagen oder sonst was. Solche Geschichten, ne, habe ich da. War spannend, aber was mir geblieben ist, ist folgende Aussage. Und die hat er mehrfach wiederholt. That's my job. Auf gut Deutsch, das ist meine Aufgabe. Für den Amerikaner zählt das Ziel. Der Weg dahin ist wurscht. Ist wirklich wurscht. Ob die über Leichen gehen oder ob das über Diplomatie funktioniert, das ist den Amis eigentlich egal. Das Ziel muss erreicht werden. Und ich möchte euch noch eins zu bedenken geben. Wir schimpfen über Nordkorea und den Irak, weil Nordkorea haben schon Atomwaffen und wenn den Irakern sagt, nicht Irak, Iran, mit dem Iran sagt man nachher, bastelt gerade an irgendwas. Die einzige Nation, die es je gewagt hat, Atombomben auf Zivilisten zu schmeißen, sind die USA. Russland nicht, Nordkorea nicht und die anderen auch nicht. Wer ist der Schurkenstaat? Das Ziel ist zu erreichen und wenn ich Menschen verglühe, das ist mir wurscht, alte Kinder, Frauen, das ist denen schon völlig wurscht, wirklich völlig wurscht. Wenn sie ihr Ziel erreichen, ist jedes Mittel recht. Also, kleine Erinnerung, schauen wir mal ab und zu nach Westen, nicht immer nur nach Osten. Da kommt auch keine Glückseligkeit her, die kommt von oben. Nicht vom Süden, nicht vom Norden, nicht vom Westen, nicht vom Osten. Unsere Heimat ist ja nicht sowieso nicht die Erde und unsere Quelle des Glücks ist oben und nicht sonst wo. Aber nehmen wir das bitte wahr, und da ist Wahrnehmung ganz wichtig, dass immer wieder Einfluss versucht wird auszuüben auf Menschen, nicht nur auf uns Adventisten, auf alle Menschen, um so ein bestimmtes Stimmungsbild zu erzeugen und bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen, bestimmte Einstellungen zu erzeugen. Und da sollte man ein bisschen aufpassen, ganz einfach. Und wenn wir gar nicht mehr weiter wissen, hilft uns die Bibel immer noch. Auch wenn sie nicht das Wort Demokratie in den Mund nimmt, aber sie nimmt dazu durchaus Stellung. Und Gott hat die Demokratie nicht erfunden, es war der Mensch, der sie erfunden hat. Wenn es nach Gott ginge, gibt es eh nur eine Regierungsform, die will aber kein Land der Welt, das ist die Theokratie, wo Gott König ist. Und wir wissen am Ende, wenn sich alles erfüllt, wenn das Ziel, das Jesus auf Golgatha angefangen hat zu beschreiten mit seinem Tod, sein Ende nimmt, das Ziel erreicht wird, dass nämlich Gott auf dem Thron sitzt als König. Es ist nicht umsonst, dass zum Schluss die Bibel politisch wird. Die Offenbarung wird politisch. Ist von Thron die Rede, ist von König die Rede, von Herrschaft die Rede. Und da regiert Gott und sonst niemand. Und darauf dürfen wir uns schon alle freuen, wann auch immer das ist. Aber das ist unsere Hoffnung und das soll sie auch bleiben. Amen.
Amen.
Herr Jesus Christus, es ist dein Zepter, unter das wir uns beugen wollen. Und es ist die Regierung, die du besetzt, unter der wir uns beugen wollen. Herr, du bist unser König und niemand sonst. Und du sollst es in unserem Alltag auch immer wieder sein. Es gibt viele, die um deinen Platz konkurrieren und das auch durch die Macht der Medien und andere Möglichkeiten versuchen auszunutzen. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns weise machst, wie unsere Vorfahren, die geprüft haben in der Schrift, ob es sich so oder so verhält. Das finden wir auch bei den Christen im Neuen Testament. Dass wir uns nicht beeinflussen lassen von irgendwelchen politischen oder sonstigen Argumenten, sondern dass wir genau hinhören, was du uns sagen möchtest. Lehre uns, diese Verbindung zu dir zu vertiefen, aus ihr Hoffnung und Kraft zu schöpfen, in unserem kleinen, persönlichen Umfeld Zeichen zu setzen, die gegen den allgemeinen Trend der zunehmenden Gewalt und der Vorurteile und des Separatismus sind. Mach uns offen für Menschen, die in Not sind,
machen uns aber nicht gleich leichtgläubig gegenüber dem, was uns begegnet. Wir danken dir, dass du uns als Christen aufgerufen hast, kritische Menschen zu sein. Wir sollen nicht alles annehmen, was uns andere sagen. Wir dürfen durchaus auch Fragezeichen setzen. Herr, hab Dank dafür, dass du für uns auf Golgatha gestorben bist. Bewahre uns davor, dass wir das als Selbstverständlichkeit nehmen und alles, was Gutes von dir kommt, als Selbstverständlichkeit nehmen, sondern es immer als etwas Besonderes zu achten. Und dass wir auch immer wieder einen Grund für unsere Hoffnung finden und für unseren Glauben und diesen Grund auch angeben können. Hab Dank für alles. In Jesu Namen. Amen.